Als die Frau sie hinunterließ, spürte Preeti das raue Holz und die schwankenden Bewegungen eines Bootes. War es dasselbe, das sie hierher gebracht hatte? War sie auf dem Weg nach Hause? Ihr Kopf füllte sich mit einem Kaleidoskop aus Farben, Gesichtern und Gerüchen. Die Pink-, Rot- und Grüntöne der Saris, die fröhlichen, schmutzigen Gesichter ihrer jüngeren Schwestern Nita und Mina, der Rauch des Holzfeuers, die scharrenden Hennen, der Sand und Staub von der Straße nach Jaipur, die Geräusche der LKWs, der Dieselgeruch in der heißen Luft, Männer, die um Mädchen feilschten. Lebhafte Erinnerungen blitzten auf. Ihre Mutter, die vor ihrer Hütte saß, lachte und über einem Feuer aus Tamarindenzweigen kochte. Die regentropfenartigen Tränen ihrer Mutter, als Preeti in pinkfarbenem Sari und Schmuck behangen, zur Straße gebracht wurde. Wie sie ihre Arme um Preeti legte und außer Hörweite des wartenden Vaters sagte, »Verzeih mir«, woraufhin Preeti ihre Angst verborgen und stolz erwidert hatte, »Es gibt nichts zu verzeihen. Ich bin ein Bedia-Mädchen, und so ist es üblich bei Bedia-Mädchen.« Als sie in diesem Boot saß, gab sie sich selbst ein Versprechen. Sobald sie wieder daheim wäre, würde sie ihren Vater beiseite nehmen und ihn um die Erlaubnis bitten, mit einem Teil des Geldes für ihre Entjungferung Geschenke für ihre Mutter zu kaufen. Es war Brauch, das ganze Geld für ein Festmahl auszugeben. Aber waren 60.000 Rupien nicht mehr als genug für das größte Festmahl, das ihr Dorf je gesehen hatte? Wie oft hatte sie von dieser Feier geträumt? Jedes Mal, wenn sie mit einem Mann zusammen gewesen war, hatte sie an nichts anderes gedacht, weil ihr Kopf vom Glanz und der Geräuschkulisse des Festes erfüllt gewesen. Sie würde Goldschmuck tragen. Und mit Erlaubnis ihres Vaters würde sie ihrer Mutter einen Sari in dunklem Pink aus Mysore-Seide kaufen. Dazu Baumwoll-Saris für den Alltag, einen neuen Kochtopf und eine Matratze für ihr Bett. Das Schlagen einer Welle gegen den Bootsrumpf riss das Mädchen aus ihren Träumen. Sie wünschte, die Frau würde ihr die Augenbinde abnehmen. Sie wollte das Schiff sehen, das sie zurück zu ihrer Familie brachte. Es würde in tieferem Wasser warten, so wie damals, als sie an Land gebracht worden war. Würde man sie wieder in eine stickige Kabine einsperren? Auf dem Rückweg, dachte Preeti, bestand dazu wohl keine Notwendigkeit mehr. Sie war keine Jungfrau mehr. Preeti verstand diese Dinge inzwischen besser. Als das Auto damals am Straßenrand in ihrem Dorf gehalten hatte, glänzend schwarze Karosserie, getönte Scheiben, war ein zufriedener Schauer durch ihren schmächtigen Körper gelaufen. Niemals hatte ein Auto wie dieses wegen eines Mädchens aus ihrem Dorf gestoppt. Sie erinnerte sich, wie die LKW-Fahrer ihr schlecht gelauntes Feilschen unterbrochen und missmutig auf den Wagen gestarrt hatten, denn sie wussten, dass dieses wunderschöne Mädchen nicht ihnen gehören würde. Nicht damals und vielleicht auch in Zukunft nicht, falls sie zum Arbeiten nach Neu-Delhi oder Mumbai gehen würde. Sie hatte Geschichten über solche exotischen Mädchen gehört, die jedes Jahr zehntausende Rupien für ihre Familien verdienten. Preeti hatte zugeschaut, als die Fensterscheibe des Autos einige Zentimeter nach unten geglitten war. Ihr Vater war unsicher an die Fahrerseite getreten und hatte durch den Spalt gesprochen, sich unterwürfig hinabgebeugt. Als er zu ihr zurückgekommen war, hatte sie gefragt, »Sah er gut aus? Und war er sauber?« Ihr Vater schüttelte seinen Kopf und lächelte wie jemand, dem gerade etwas Wunderbares passiert war. »Ein Mann, der 60.000 Rupien für ein Mädchen ausgibt, ist immer sauber.«
60.000 Rupien«,
hatte sie atemlos wiederholt, und das Lächeln ihres Vaters verwandelte sich in ein breites Grinsen.
»Hast du ihn gesehen, Vater? Sah er gut aus?«
»Ein Mann, der 60.000 Rupien für ein Mädchen ausgibt, fährt sein Auto nicht selbst.«
Das war wieder etwas, das sie nicht verstand. Warum sollte sich ein Mann einen Mercedes kaufen, wenn er ihn nicht selbst fuhr? Sie wollte nicht respektlos gegenüber ihrem Vater erscheinen, also wartete sie, bis sie im Auto saß, und fragte dann den Fahrer,
»Sind Sie der Mann, der für mich bezahlt hat?«
Die Vorstellung ließ ihn laut auflachen.
»Wie sollte ich es wohl schaffen, 120.000 Rupien aufzubringen?«
»Aber Sie haben meinem Vater nur 60.000 Rupien gegeben.«
Priti staunte selbst, dass sie in diesem Zusammenhang das Wort »nur« verwendet hatte.
»Ganz genau. Und bald werde ich einem weiteren Vater 60.000 Rupien für seine Tochter übergeben. Das Geld gehört einem anderen Mann. Ich bin nur sein Fahrer.«
Priti verfiel in eifersüchtiges Schweigen. Es gab noch eine andere Betja, die so schön war, dass sie ebenfalls 60.000 Rupien wert war. Hatte ihr Vater nicht gesagt, sie sei das schönste Mädchen, das je eine Bedja-Mutter geboren hatte?
Keine 10 Minuten später hielt das Auto in einem anderen Dorf und wieder ließ der Fahrer das Fenster ein Stück hinabgleiten. Er übergab eine Rolle Geldscheine an einen großen Mann mit rundem Gesicht und weißen gleichmäßigen Zähnen.
Pritis Mutter hatte ihr beigebracht, dass gute Zähne bei einem Mann ein Zeichen von Wohlstand und guter Herkunft waren.
Dann öffnete sich die Wagentür und ein Mädchen in einem grünen Sari stieg ein und setzte sich auf den dunklen Ledersitz neben Priti. Sie war groß und wunderschön, mit schimmerndem dunklem Haar, großen Augen und vollen rotbemalten Lippen. Sie weinte. Pritis Eifersucht schwand. Sie nahm die Hand des Mädchens und fragte nach ihrem Namen.
»Basanti«,
erwiderte das Mädchen.
»Wie alt bist du, Basanti?«
»Ich bin 14.«
Ihre feuchten Augen starrten Priti an. Sie flehten um Hilfe. Basanti war ein Jahr älter als Priti.
»Bist du das älteste Kind?«
»Nein, ich bin die Jüngste in meiner Familie.«
Jetzt verstand Priti ihre Tränen. Während sie selbst als älteste Tochter auf die Danda, das Sexgeschäft, vorbereitet worden war, war das bei Basanti nicht geschehen. Noch nicht. Etwas Unerwartetes musste in ihrer Familie vorgefallen sein. Basanti weinte um die Hochzeit, die sie nie erleben, und den Bräutigam, den sie niemals haben würde. Sie weinte wegen ihres neuen Lebens als Dandewali, als Prostituierte. Priti nahm sie in die Arme. Die Fahrt dauerte mehrere Stunden und Priti ließ Basanti während der ganzen Zeit nicht los. Einmal schlief Basanti auf Pritis Schoß ein. Das jüngere Mädchen streichelte das Haar der Älteren und fragte sich, warum ein Mann 2 solcher Mädchen brauchte und welche von ihnen er wohl anziehender fände. Basanti war hochgewachsen und schlank, hatte schmale Hüften, einen eleganten Hals und große Augen. Priti war klein und anmutig wie eine Tänzerin, mit ausgeprägten Wangenknochen und einem feingezogenen Mund. Priti dachte, dass ihr niemals ein so schönes Mädchen wie Basanti begegnet war. Als sie das Gefühl hatte, schon die halbe Nacht hindurchgefahren zu sein, hatte Priti genug von den Scheinwerfern entgegenkommender Autos und LKWs. Sie fragte den Fahrer,
»Sind wir bald da?«
Freundlich erwiderte er, »Versuch zu schlafen. Dann geht die Fahrt schneller vorbei.«
Priti sagte, sie könne nicht schlafen, schloss aber die Augen und erwachte ruckartig, als der Fahrer irgendwann scharf bremste und in eine Seitenstraße bog. Er hörte ihre Bewegung.
»Wir sind da«,
sagte er und hielt an einem Lagerhaus mit Metallgittern vor schwarz überstrichenen Fenstern.
»Wir sind in Mumbai.«
»Wohnt hier der Mann, der uns gekauft hat?«,
fragte Priti. Auch Basanti war aufgewacht und drückte Pritis Hand noch fester. Der Fahrer schüttelte den Kopf und ließ die Mädchen aussteigen. Ihm voran stiegen sie einige Stufen bis zu einer vergitterten Tür hinauf. Dort erwartete sie ein anderer Mann, der einen weißen Anzug, weiße Schuhe und eine Sonnenbrille trug.
»Ist das der Mann?«,
flüsterte Basanti.
»Ich glaube schon«,
erwiderte Priti. Keine von beiden hatte jemals derart teure Kleidung gesehen. Dieser Mann sah tatsächlich so aus, als könne er 120.000 Rupien für 2 Mädchen aufbringen. Priti und Basanti wurden durch einen langen Gang zu einem Zimmer gebracht, in dem ein Einzelbett und ein Stuhl standen. Es wurde von einer Deckenlampe erhellt und die Vorhänge waren zugezogen. Eine Frau mit pockennarbigem Gesicht saß auf dem Stuhl und stand auf, als Priti und Basanti den Raum betraten. Zu dem Mann im weißen Anzug sagte sie etwas, das Priti nicht verstand. Nachdem er den Raum verlassen hatte, nahm die Frau die Hände der Mädchen und musterte sie anerkennend.
»Schöne Mädchen«,
sagte sie im Dialekt der beiden und strahlte vor.